Geld, Sex und Macht. Das sind die Themen, so sagt man zumindest, an denen die meisten christlichen Leiter scheitern. Männer und Frauen, die jahrelang auf eine gute Art und Weise Gott gedient haben, Gemeinde gebaut haben, von Herzen, mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Energie. Doch dann kommt eins dieser drei Themen und es bringt sie in Versuchung und es bringt sie dazu, sich von dem, was sie jahrelang mit Überzeugung gepredigt haben, selbst abzuwenden und das Gegenteil zu leben. Es sind drei Themen, die ein enormes Potenzial haben, die ein großes Geschenk sein können, wenn sie denn richtig eingesetzt werden. Aber es sind gleichzeitig drei Themen, die eine große Versuchung mit sich bringen. Drei Themen, die für uns als Nachfolger von Jesus eine lebenslange Herausforderung sind. Nicht nur für Leiter, sondern für jeden, der Jesus nachfolgen möchte. Und ich möchte gerne in den nächsten Sonntagen, wenn ich predige, in diese drei Themen mit euch reinschauen. Und damit wir nicht nur an der Oberfläche kratzen, möchte ich mir für jedes der drei Themen drei Sonntage, drei Predigten Zeit nehmen, damit wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Was wünscht sich Jesus von uns im Umgang mit Geld, Sex und Macht? Wie hat er das selbst gelebt? Wie können wir gut mit diesen Themen umgehen? Wie können wir auf diesen Themenbereichen so leben, dass es Gott Ehre macht und damit unser Leben gelingt? Und ein bisschen scherzhaft habe ich deswegen meine Predigtserie überschrieben mit der Frage: Macht Geld sexy? Ja, da dürft ihr euch selbst eine Meinung bilden. Macht Geld sexy? Also wenn ich mir manche alte Männer anschaue mit viel Geld, die hübsche junge Frauen haben, dann habe ich manchmal das Gefühl, für manche Leute macht Geld sexy. Das mag jeder selbst beantworten für sich selbst. Aber natürlich ist das nicht die eigentliche Frage, mit der ich mich auseinandersetzen möchte, sondern die drei Themen, die dahinter liegen. Macht, Geld und Sex. Und dabei geht es nicht nur um das Wort an sich, sondern es geht auch um die Themen, die damit verbunden sind. Ja, also Macht, das steht für Leitung, das steht für Anerkennung, ein Miteinander generell in der Gemeinde. Wie sieht biblische Leitung, wie sieht biblische Konfliktlösung aus? Wo muss Leitung dienen, aber wo muss Leitung auch geehrt werden? Und dann Geld. Geld ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes. Aber es ist wohl der größte Götze unserer Kultur. Und nicht nur heute, sondern schon damals sagt Jesus, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie gehen wir damit um? Wo dürfen wir es genießen, was Gott uns geschenkt hat? Aber wo sollten wir es auch investieren und einsetzen und weitergeben? Und dann Sex. Sex ist für mich auch verknüpft mit Paarbeziehungen im Allgemeinen. Es ist etwas Wunderbares, ein Geschenk Gottes, aber auch etwas Umkämpftes. Und hier weichen die biblischen Vorstellungen vielleicht am deutlichsten von denen ab, die teilweise in unserem Land, in unserer Kultur vorzufinden sind. Wie leben wir heute noch gemäß biblischen Werten? Und wie gehen wir auch um, wenn Wünsche unerfüllt bleiben? Das sind die Themen, mit denen ich mich mit euch auseinandersetzen möchte in den nächsten Wochen. Also ihr dürft gespannt sein. Ich hoffe, ihr bleibt nicht weg, wenn das Thema euch gerade nicht passt, sondern seid dabei und taucht mit uns in die Gemeinde, als Gemeinde in diese Themen ein. Und starten möchte ich gerne mit dem Themenfeld Macht. Warum? Gerade weil es zu unserer Gemeindesituation passt. Am 4. Oktober haben wir unsere nächste Mitgliederversammlung. Herzliche Einladung, alle dabei zu sein. Bei unserer Mitgliederversammlung werden wir einen neuen Leitungskreis wählen. Wählen dürfen nur die Gemeindemitglieder, die ganz offiziell Gemeindemitglied sind, aber auch alle anderen, die noch nicht offiziell Gemeindemitglied sind, dürfen dabei sein. Und vielleicht ist ja so eine Mitgliederversammlung auch ein Anlass, Gemeindemitglied zu werden. Wenn du schon lange eigentlich zum Gottesdienst kommst, schon lange sagst, das ist meine Gemeinde, aber noch nicht diesen offiziellen Schritt gegangen bist, dann kannst du es tun. Dann kannst du auf mich zukommen, kannst auf jeden aus dem Leitungskreis zukommen. Wir werden dafür sorgen, dass du so ein Formular bekommst. Wir sind ja in Deutschland, da gibt es Formulare. Und dann führe ich noch ein Gespräch mit dir, um dich ein bisschen kennenzulernen und du uns ein bisschen kennenzulernen als Gemeinde und mich als Pastor. Und dann gehe ich davon aus, dass du auch Gemeindemitglied werden kannst, wenn du das möchtest. Und bisher hatten wir ja als Gemeinde einen Interimsleitungskreis. Der Name sagt es schon, es war ein Gremium für einen Übergang gewählt. Letztes Jahr bei der letzten Mitgliederversammlung, ich war nicht dabei, ich weiß es nur aus dem Protokoll, da wurde einmal ich gewählt als Pastor und dann gab es eine zweite Wahl, wo ein Interimsleitungskreis für ein Jahr lang gewählt wurde, für eine Übergangsphase. Und diese Interimsphase, diese Übergangsphase sollte gehen, bis ich als Pastor da bin. Letzte Woche wurde ich eingesegnet, somit ist sie jetzt gewissermaßen zu Ende. Und somit ist es Zeit, eine neue Gemeindeleitung, einen neuen Leitungskreis zu wählen. Denn Gemeindeleitung biblisch ist keine One-Man-Show. Jetzt bin ich der Pastor, der Ersatz für den Leitungskreis und entscheide alles selbst. Sondern wir wollen ein neues Team haben, was gemeinsam die Leitung der Gemeinde trägt. Und biblisch gesehen und auch gemäß unserer Satzung ist Leitung im Idealfall etwas. Neue Leitung wird von bestehender alter Leitung vorgeschlagen. Und dann von der Gemeinde gewählt und bestätigt. Und so wollen wir bei der nächsten Mitgliederversammlung als Leitungskreis euch einen neuen Leitungskreis vorschlagen, der teilweise aus Menschen besteht, die jetzt schon dabei sind und teilweise aus Menschen, die neu dazukommen. Und wir haben uns entschieden, gerade auch, weil ich als Pastor einfach noch ganz neu hier bin und einfach euch alle noch gar nicht so richtig gut kenne und ihr mich auch noch gar nicht so gut kennt. Ja, meine Macken habt ihr noch gar nicht kennengelernt. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns erstmal nochmal den Schritt gehen und nur für ein Jahr wählen. Damit erstmal ein weiteres Jahr ist, wo ihr mich kennenlernen könnt und wo ich euch kennenlernen kann. Und wir haben uns entschieden, weil es nur eine Wahl für ein Jahr ist, nochmal eine Wahl zu machen, wo wir ein ganzes Team wählen. Also wo nicht pro Person der Daumen gehoben oder gesenkt wird, sondern wo ein ganzes Team, was wir euch vorschlagen, wo ihr darüber wählen dürft, abstimmen dürft, zustimmen dürft oder dagegen stimmen dürft, ob dieses Team für das nächste Jahr die Gemeindeleitung übernehmen soll. Aber dann versprechen wir euch, nächstes Jahr wollen wir dann wieder klassisch, wie es unsere Satzung als den Normalfall beschreibt, einzelne Personen für eine Zeit von 4 Jahren wählen. Aber wir sind als Gemeinde gerade in einer Umbruchsphase und haben uns deswegen entschieden, nochmal diesen Weg zu gehen. Da noch nicht ganz zu Ende klar ist, wer genau zur Wahl stehen wird, bei einer Person ist es noch unsicher, werde ich euch heute keinen Namen nennen. Ich versuche das in 2 Wochen zu machen, also dann noch vor der Mitgliederversammlung, habt ihr noch mal ein paar Tage Zeit, drüber nachzudenken. Ich könnte es auch nächste Woche machen, aber da haben wir keinen Gottesdienst und ich möchte es gern persönlich machen und nicht schriftlich. Und wie gesagt, ihr könnt dann, wenn ihr Fragen dazu habt, auch auf mich, auf jeden anderen aus dem Leitungskreis zukommen. Als Leitung sind wir nicht dafür da, nur irgendwie das zu machen, was wir wollen im Geheimen, sondern wir wollen auch offen und transparent kommunizieren. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich äußern. Und die dürft ihr natürlich auch bei der Mitgliederversammlung mitbringen. Ja? Die Agenda für unsere Mitgliederversammlung habe ich schon mal ausgehängt. Sie hängt hier vorne an unserem braunen Brett. Und wenn ihr sie mal reinschauen wollt, wir werden sie euch auch allen nochmal zukommen lassen per Mail oder wer keine Mail hat, per Post. Aber dann könnt ihr schon mal reingucken, wisst, was auf euch zukommt. Und da steht als letzter Punkt auch Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die gerne im Vorfeld uns auch schicken. Ja? Wenn man Fragen im Vorfeld weiß, steigt die Qualität der Antwort. Also man kann natürlich immer auch spontan antworten und vielleicht wollt ihr uns auch herausfordern, dass wir spontan antworten müssen, dann kriegen wir das auch hin. Aber wenn wir natürlich Fragen im Vorfeld wissen, können wir noch ein bisschen besser die Antworten schon mal vorbereiten. Yes, okay, das war jetzt irgendwie ein ganz anderes Thema, so raus aus meiner Predigt, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu meiner Predigt. Geld, Sex und Macht. Und heute geht's um Macht. Und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Boss oder Diener. 2 gegensätzliche Pole in der Art und Weise, wie man leiten kann. Doch vorher möchte ich erstmal die Frage stellen, was ist eigentlich Leitung? Ich habe mal nachgeschlagen in einer Definition. Dort stand, es handelt sich um das Steuern einer Personengruppe im Sinne eines gemeinsamen Ziels, wodurch entsprechende Personen motiviert und ihre Effizienz erhöht werden sollen. Es handelt sich um das Steuern einer Personengruppe im Sinne eines gemeinsamen Ziels, wodurch entsprechende Personen motiviert und ihre Effizienz erhöht werden sollen. Ein bisschen komplizierter Satz, typisch Definition eben. Wenn man das Ganze runterbricht auf einen minimalen Satz, dann kann man sagen, leiten bedeutet zielgerichtet Einfluss nehmen. Drei Worte. Leiten bedeutet zielgerichtet Einfluss nehmen. Wenn wir etwas leiten, wenn wir jemanden leiten, dann wollen wir Einfluss nehmen. Aber nicht nur irgendwie, sondern zielgerichtet Einfluss nehmen. Als Leiter nehme ich Einfluss auf andere. Das, was ich sage, das, was ich tue, das, was ich entscheide, beeinflusst das, was sie sagen, denken, tun. Und zwar nicht zufällig, sondern ganz absichtlich. Wir alle nehmen Einfluss auf andere. Wenn ich freundlich bin, beeinflusse ich andere. Wenn ich unfreundlich bin, beeinflusse ich andere. Meine Kinder beeinflussen mich, wenn sie ungehorsam sind und wenn sie gehorsam sind auch. Wenn ich jemanden anlächle, beeinflusse ich ihn. Weil die typische menschliche Reaktion ist, wenn man kein Soziopath ist, wenn einer einen einlächelt, ist erstmal so ein kleines, leichtes Zurücklächeln. Nicht immer, vielleicht ist man auch mal schlecht drauf. Aber grundsätzlich, wenn der eine gähnt, fängt der andere auch an zu gähnen. Kennt ihr alle, oder? Wir Menschen sind für Gemeinschaft da. Und Gott hat es so eingerichtet, dass wir automatisch uns immer ein Stück weit an unser Umfeld anpassen. Wir sehen, was andere tun und verhalten uns auf irgendeine Art und Weise ähnlich. Weil wir einander gegenseitig beeinflussen. Doch das ist, wie soll ich sagen, ein zufälliges Einfluss nehmen. Aber leiten bedeutet zielgerichtet Einfluss nehmen. Und ist das was Gutes? Einfluss nehmen? Ist das nicht Manipulation? Immer wenn Menschen etwas gemeinsam machen wollen, braucht es Leitung. Und somit ist Leitung erstmal etwas Notwendiges. Wenn du ganz allein als Einsiedler irgendwo in den Bergen wohnst und kein anderer Mensch um dich herum ist, dann brauchst du niemanden leiten und niemand kann dich leiten. Aber vielleicht solltest du dich selber leiten, wann du aufstehst und so weiter. Aber immer wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie ein gemeinsames Ziel verfolgen, als Unternehmen, als Kirche, als Familie, dann braucht es Leitung. Da muss da eine Richtung vorgegeben sein und gemeinsam eine Richtung eingehalten werden. Leitung ist etwas Notwendiges. Unser Körper funktioniert nur, weil da jemand ist, der leitet. Wenn der Kopf ab ist, funktioniert der Körper nicht mehr. Da ist ein Kopf und der steuert. Da ist irgendwo ein Gehirn, was sagt, du musst jetzt dieses Hormon ausschütten, du musst jetzt an diesen Nerv einen Befehl geben, damit der Arm sich hebt und der andere Arm sich senkt. Damit der Mund sich bewegt, damit die Stimmbänder, der Mund, die Zähne, der ganze Körper synchron funktioniert. Und alles gemeinsam zu etwas Größerem dazu dient. Leitung ist notwendig. Aber ob Leitung etwas Gutes ist, das hängt jetzt davon ab, wie es gemacht wird. Was ist die Motivation zu leiten? Und was sind die Methoden, die zur Leitung genutzt werden? Es gibt gute Motivation und schlechte Motivation, gute Methoden und schlechte Methoden. Und dieser Frage möchte ich auf den Grund gehen mit der Frage Boss oder Diener. Wie möchte Jesus leiten? Was ist biblische, jesusmäßige Leitungsmotivation? Was sind jesusmäßige Leitungsmethoden? Und über Leitung gibt es ja ganze Bücher. Ich kann also nur ein klein bisschen an dieser Frage kratzen. Aber weil es bisher ja recht trocken war, Ansage, Mitgliederversammlung und Definition, habe ich euch jetzt ein Video mitgebracht. Also schauen wir uns mal rein, was Jesus über Leitung sagt. In einem kleinen Video, es ist ein Video aus Johannes 13, das ist wörtlich der Bibeltext, aber mit Schauspielern von Schauspielern dargestellt.
Das Passafest stand bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Stunde gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Er hatte die Menschen, die in der Welt zu ihm gehörten, immer geliebt. Jetzt gab er ihnen einen letzten und äußersten Beweis seiner Liebe. Jesus aß mit seinen Jüngern zu Abend. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, schon den Gedanken eingegeben, Jesus zu verraten. Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hand gegeben hatte. Er wusste, dass er von Gott gekommen war und bald wieder zu Gott zurückkehren würde. Da stand er vom Tisch auf, legte sein Obergewand ab, band sich ein Tuch um. Und goss Wasser in eine Schüssel. Dann fing er an, seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Tuch abzutrocknen. Als er zu Simon Petrus kam, sagte der:
Du willst mir die Füße waschen, Herr?
Das kannst du jetzt noch nicht verstehen, was ich tue, aber später wirst du es.
Niemals, zu keiner Zeit sollst du mir die Füße waschen.
Wenn ich dir nicht die Füße wasche, wirst du nicht länger mein Jünger sein.
Ja. Dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir die Hände und das Gesicht.
Wer vorher gebadet hat, ist am ganzen Körper rein und braucht sich nicht mehr zu waschen, bis auf die Füße. Ihr seid alle rein. Alle, bis auf einen.
Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Deshalb sagte er: Ihr seid alle rein. Alle. Bis auf einen. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sein Oberkleid wieder an und kehrte zu seinem Platz am Tisch zurück.
Versteht ihr, was ich eben getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr habt recht, das bin ich. Ich, euer Herr und Lehrer, habe euch gerade die Füße gewaschen. So sollte einer des anderen Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als sein Auftraggeber. Das wisst ihr jetzt und dürft euch freuen, wenn ihr auch danach handelt.
Das Video ist wörtlich Johannes 13 und doch enthält es aus meiner Sicht einen Fehler. Es ist viel zu steril. Die Jünger und Jesus, die waren in Jerusalem. Jerusalem ist eine Großstadt. Eine Großstadt, in der es keine Autos gibt. Das heißt, die Menschen bewegen sich mit Eselskarren fort. Es ist Jerusalem kurz vor dem Passafest. Ein Fest, wo jede Menge Opfer gebracht werden. In der Stadt gibt es jede Menge Tiere. Ziegen, Schafe, Kühe, Esel. Die ganze Stadt ist voll davon. Und es gibt keine Straßenkehrer, die regelmäßig durch die Straßen gehen. Es gibt keine vernünftige Kanalisation. Es ist ein riesiger Gestank. Die Straße ist voll mit Scheiße. Anders kann man es nicht sagen. Wir leben in unserer Welt, wir leben vielleicht hier auf dem Dorf, auf dem Land, da ist es irgendwie sauber. Aber damals in einer Großstadt, da war es stinkig, da war es eklig, da war es dreckig. Und die Leute hatten keine geschlossenen Schuhe, kein Gore-Tex, was die Füße trocken und sauber hält. Offene Sandalen. So muss es sich ungefähr angehört haben, wenn die Menschen durch die Stadt gelaufen sind. Es war stinkend, es war dreckig, es war eklig. Keiner von uns würde dort gerne durch die Straßen gehen. Und dann kommen die Jünger in dieser Stadt zusammen zum letzten Abendessen mit Jesus. Sie wussten das noch nicht, aber er wusste es. Das letzte Abendessen, bevor ich sterben werde am Kreuz. Und Jesus entscheidet sich, ihnen die Füße zu waschen. Damals, wer etwas wohlhabender war, hatte Diener oder Sklaven. Aber Diener war nicht gleich Diener. Sklave war nicht gleich Sklave. Bei den Dienern und Sklaven gab es eine klare Hierarchie. Wenn du zum Beispiel der Lehrer warst für die Kinder, das war auch häufig die Aufgabe eines Dieners oder Sklaven, dann warst du relativ weit oben in der Hierarchie eines Dieners. Aber es war auch ganz klar, was der unterste Posten war. Die unterste, die niedrigste Aufgabe, quasi der Job für den Dummen, der Job für den Neuen. Das war Füße waschen. Immer dann, wenn jemand aus der Familie des Hausherren von draußen reinkam, dann war da ein Diener und das Erste, was er gemacht hat, ist die Füße waschen. Warum? Damit der ganze Dreck, die ganze Scheiße, der ganze Gestank von der Straße nicht auch noch mit ins Haus kommt, sondern draußen bleibt. Das war der niedrigste und unangesehenste Job, den ein Diener machen konnte. Und diese Aufgabe übernimmt Jesus. Diese Aufgabe übernimmt Jesus freiwillig. Der Ewige, der Allmächtige, der Herrliche. Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und Johannes betont das sogar nochmal. Kurz bevor er die Fußwaschung beschreibt, sagt er nochmal, dass Jesus das tat in dem Wissen, dass er vom Vater gekommen ist. Damit beschreibt Jesus das. Beschreibt Johannes, dass Jesus wusste, dass er ewig ist. Er ist nicht wie ein normaler Mensch geboren und hat damit begonnen zu existieren, sondern er ist präexistent. Er ist ewig. Er ist vom Vater aus dem Himmel auf diese Welt gekommen. Und Johannes sagt noch, dass er der ist, dem der Vater alle Macht gegeben hat. Der Allmächtige. Der Ewige und der Allmächtige wäscht seinen Jüngern die Scheiße von den Füßen. Ja, Scheiße darf man nicht sagen, sagen wir unseren Kindern, aber wenn es halt Scheiße ist, muss man es auch Scheiße nennen. Stell dir vor, es wäre dein Chef, der das machen würde. Du bist kurz bevor du in der Arbeit gekommen bist, nochmal richtig in so eine richtig stinkige Hundekacke reingetreten. Und dann kommst du zur Arbeit rein, dein Chef, oh, du stinkst aber. Und dann kniet er sich hin und wäscht dir die Kacke von den Füßen. Unvorstellbar, oder? Sprengt irgendwie ein bisschen unsere Vorstellungskraft. Aber das ist das, was Jesus gemacht hat. Er dient seinen Jüngern. Und er möchte auch uns dienen. Genau wie er seinen Jüngern gedient hat. Er ist sich nicht zu schade, die Kacke in unserem Leben wegzumachen. Uns dort zu helfen, wo es am schwierigsten, am ekligsten und am peinlichsten ist. Er möchte für uns da sein. Und hier zeigt er seinen Jüngern und uns allen sein Herz und wird uns zum Vorbild. Ein Boss nimmt Einfluss für seine eigenen Ziele, damit es ihm und seinem Unternehmen besser geht. Ein dienender Leiter nimmt Einfluss, damit es anderen besser geht. Ein Boss will Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ein dienender Leiter schenkt anderen Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ein Boss sagt anderen, was sie machen müssen. Ein Diener geht mit gutem Beispiel voran. Ein Boss leitet von oben herab. Ein Diener, ein dienender Leiter leitet in Demut und in Liebe. Jesus ist der Herr der Gemeinde und er gibt uns einen Auftrag, seinem Beispiel zu folgen, anderen Menschen zu dienen. In Markus 9, Vers 35 bringt er das Ganze nochmal auf den Punkt. In Kapernaum angekommen, ging Jesus und seine Jünger in das Haus, in dem sie wohnen wollten. Jesus fragte sie, na, worüber habt ihr denn unterwegs gesprochen? Erwischt. Sie schwiegen, denn sie hatten darüber geredet, wer von ihnen wohl der Wichtigste sei. Da setzte er sich hin, rief die 12 Jünger zu sich und sagte ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er den letzten Platz einnehmen und allen dienen. Wer leiten will, auf eine biblische Art und Weise, muss damit anfangen zu dienen. Als Leitung der Gemeinde werdet ihr uns eine gewisse Macht geben durch eure Wahl. Wir dürfen über vieles entscheiden, was in der Gemeinde passiert. Aber das ist ja nicht nur für die Gesamtgemeinde so. Das ist genauso bei den Dienstbereichen, bei den Rangers, beim Kids-Treff, beim Lobpreis und überall. Wer leitet, hat eine gewisse Macht. Und nur so funktioniert Leitung. Weil irgendjemand muss Entscheidungen treffen. Irgendjemand muss gewisse Ziele und Arbeitsweisen vorgeben. Aber diese Leitung muss immer in der Gemeinde eine dienende Leitung sein. Sie muss immer dafür da sein, nicht mir selbst zu dienen, sondern dem anderen und der Gemeinde zu dienen. Wir leiten nicht für uns, sondern wir leiten für Jesus und für seine Gemeinde. Wir leiten demütig und wir leiten liebevoll. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Das sagt Jesus zum Abschluss der Fußwaschung. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Genau so soll biblische Leitung aussehen. Schauen wir nochmal in Römer 12. In Römer 12 steht etwas weiteres Wichtiges zum Thema Leitung. In diesem Abschnitt geht es darum, dass Paulus beschreibt, welche Gaben Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Und dann gibt er zu jeder Gabe, sag ich mal, einen Tipp, eine Gebrauchsanweisung. Wie musst du dich verhalten, wenn du diese Gabe bzw. diese Aufgabe in der Gemeinde hast? Und so schreibt er, ich lese ab Vers 6, denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Und dann überspringe ich ein paar Gaben, um die es heute nicht geht. Und dann Vers 8, wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, die Gabe des Gebens, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, wer leitet, wörtlich, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Und so weiter. Und Leitung, was ist die Gebrauchsanweisung, die Paulus zum Thema Leitung mitgibt? Mit Hingabe oder Luther übersetzt, mit Fleiß. Leitung erfordert besonderen Einsatz. Ein Boss lässt andere die Arbeit machen. Und ich rede jetzt sehr negativ über Boss. Ja, man kann natürlich auch ein positiver Boss sein. Ich betone jetzt besonders die bossigen Seiten von einem Boss. Ja. auch als Leiter muss man delegieren. Auch als Leiter, als dienender Leiter, ist es nicht deine Aufgabe, alles selbst zu machen. Weil dann wirst du scheitern. Dann wirst du weder dir selbst noch der Gemeinde wirklich dienen können. Aber ein Leiter legt nicht die Beine hoch, während andere die Arbeit machen. Er lässt sich nicht bedienen. Er gibt selbst sein Bestes und er hängt sich voll rein. Er tut nicht Dienst nach Vorschrift. Ah, endlich bin ich Leiter, dann kann ich den anderen sagen, was sie machen sollen. Sondern er ist sich selbst nicht zu schade, die Aufgaben selber zu machen. Und er überlegt weise, was sind meine Gaben, die ich einbringen kann und was sind die Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann. Dafür suche ich andere, die es besser können als ich. Aber Fakt ist, Leiten, biblisches Leiten, erfordert besondere Hingabe. Doch ich möchte das Ganze nicht nur einseitig darstellen. Ja, der Leiter muss demütig sein, der Leiter muss dienen, der Leiter muss die Füße waschen, der Leiter braucht besondere Hingabe. Ja, das ist alles richtig. All das hat Jesus auch vorgelebt. Doch es gibt noch eine andere Seite und dazu möchte ich mit euch als letzten Bibelvers nochmal in Hebräer 13 schauen. Hebräer 13, Vers 17. Dort schreibt der Autor nicht an die Leiter, sondern an die Gemeinde. Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und tut, was sie sagen. Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu wachen. Und sie wissen, dass sie Gott Rechenschaft geben müssen. Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und ohne Sorgen tun können. Denn das wäre sonst für euch sicher nicht gut. Hannah hat letztens in ihrer Predigt über Gehorsam gesprochen. Und Gehorsam ist nicht so leicht. Ja, Gehorsam, denkt man, das musste ich doch als Kind, das habe ich jetzt hinter mir, ich bin erwachsen. Aber die Bibel macht klar, auch als Erwachsene ist Gehorsam vonnöten. Gehorsam natürlich Gott gegenüber, aber auch Gehorsam gegenüber der Leitung, die Gott eingesetzt hat. Und die Bibel begeistert mich immer wieder. Ja? In unserer Welt, da ist es häufig so, dass der Boss von oben kommt und drückt und einfordert und Gehorsam fordert. Aber biblische Leitung ist anders. Wir dienen. Wir suchen das Beste für die anderen. Und in der Welt ist es aber auch so, dass die Untergebenen häufig meckern und sich beschweren und nur widerwillig gehorchen, weil sie sonst kein Gehalt bekommen. Aber in der biblischen Welt soll es anders sein. Da soll sich freiwillig untergeordnet werden. Als Ehrenamtlicher bekommt man kein Geld. Man kann auch sagen, nee, ich mache nicht, was der Pastor sagt. Ich mache nicht, was die Gemeindeleitung sagt. Ich mache mein eigenes Ding. Ich habe kein Druckmittel. Ich will auch keinen Druck ausüben. Biblische Miteinander beruht auf einer freiwilligen Basis. Der Leiter dient durch seine Leitung. Und andere Menschen, die in seinem Bereich unter seiner Leitung stehen, gehorchen freiwillig, gehorchen gerne in dem Bewusstsein, dass die Leiterschaft vor Gott verantwortlich ist. Und ja, das ist vielleicht was, was wir schnell aus dem Auge verlieren, aber Gott wird von Leiterschaft Rechenschaft erwarten. Irgendwann werden wir vor ihm stehen als Leitung und Rechenschaft ablegen müssen, was wir gut und was wir nicht so gut gemacht haben. Wie wir mit der Autorität, wie wir mit der Macht umgegangen sind, die er uns anvertraut hat. Und deswegen, ihr Lieben, betet für die Leitung. Betet gerne für mich, ja, ich brauche euer Gebet. Betet für die Leitung der Gemeinde, dass sie ihre Aufgabe gut und jesusmäßig wahrnehmen kann. Jesus kam als Diener. Er kam auf diese Welt. Von seiner Identität war er kein Diener. Von seiner Identität her war er der Sohn des lebendigen Gottes. Der Ursprung alles Lebens. Der Ewige, der Allmächtige, der Herrliche. Aber er nahm die Identität eines Dieners an und er wurde zum Diener und er erniedrigte sich, die Füße zu waschen. Und interessant ist ja die Begegnung mit Petrus. Ja, Petrus braucht ja immer die Extrawurst. Er wollte dann erst, dass Jesus ihm die Füße gar nicht wäscht und dann wollte er aber, dass er ganz gewaschen wird. Aber Jesus sagt, nein, das ist gar nicht notwendig, du bist schon rein. Und damit macht er ein Bild für das, wenn wir an Jesus glauben, hat er unsere Schuld bereits abgewaschen. Er ist für uns gestorben. Einmal ist er gestorben, vor 2000 Jahren auf Golgatha. Und damit hat er unsere Schuld auf sich genommen. Für unser ganzes Leben, für alles. Er hat uns schon reingewaschen, wenn wir an ihn glauben. Aber wir gehen so durch den Alltag und dann ist da mal die Ehefrau, die einem auf die Nerven geht und dann sind da mal die Kinder ungehorsam und dann will man doch mal über den Chef lästern. Und dann ist es so, wie wenn man so durch die Kacke auf der Straße geht. Eigentlich ist man sauber, eigentlich ist man gereinigt, eigentlich ist man geheiligt durch das, was Jesus für uns getan hat. Aber manchmal bleibt man doch an der Versuchung, an dem Dreck der Welt hängen. Und das ist so wie ein Bild, wie wenn, ja, da so ein bisschen ekliges Zeug sich an den Füßen angesammelt hat. Und dann dürfen wir immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Jesus, ich bin schon rein. Du bist für mich gestorben. Du hast mir neues Leben geschenkt. Ich bin dein Kind, jetzt und für immer. Aber an meinen Füßen, da klebt was. Ich habe Dinge getan, Dinge gesagt, Dinge gedacht, von denen ich eigentlich weiß, sie gefallen dir nicht und sie ehren dich nicht. Und ich möchte dich bitten, dass du sie wegnimmst, dass du sie mir vergibst und auch meine Füße wieder vollkommen rein sind, damit wir Gemeinschaft miteinander haben. Und so lass uns immer wieder von Jesus dienen lassen, dass er auch das, was da sich an unseren Füßen ansammelt, wieder wegnehmen kann und uns ganz rein macht. Und lass uns seinem Vorbild folgen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Wer leiten will, der muss anfangen zu dienen. Und leiten erfordert besondere Hingabe. Aber immer da, wo du unter Leitung in der Kirche stehst, möchte ich dich auch ermutigen, gehorche deinen Leitern, damit sie Freude an ihrer Leitungsaufgabe haben.